Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schoss-Seinpur. Unser heutiges Thema, über das wir sprechen, ist der Fall von Bashar al-Assad, Sohn von Hafez al-Assad. Die Assad-Familie hat über ganz knapp 50 Jahre lang die Macht in Syrien gehalten und ist in den letzten 15 Jahren, kann man sagen, ein Spielball internationaler Kräfte geworden. Und zwar nicht nur der Russen und der Iraner, auch der USA, Israel, im Norden die Kurden, wiederum jetzt die Türkei auch, die einen starken Einfluss haben möchte. Also es ist ein wahrer Spielball gewesen. Wir sprechen heute darüber, warum kam dieser Fall plötzlich so schnell innerhalb von 12 Tagen, nachdem die sogenannten HTS-Miliz oder Rebellen, ich würde sie als Terrororganisation bezeichnen, aber das können wir dann gerne später noch besprechen, warum die innerhalb von kürzester Zeit, weniger als 2 Wochen, den Start eines Überraschungsangriffs gestartet haben, dann über Aleppo, Homs bis nach Damaskus reingekommen sind, keinerlei Gegenwehr, Assad flüchtet.
Philipp, ja. Mir kribbelt es schon auf den Finger, lass mich doch
Wir wollte nur mal ein bisschen aufklären darüber, ja, innerhalb kürzester Zeit. Assad fliegt nach Moskau. Und jetzt möchte ich dir, Kian, der du ja die letzten Tage innerhalb der Arabischen Emirate.
Keine Frage, lass mich kurz eine Sache sagen. Erstens.
Also gut, dann stelle ich dir keine Frage.
Stell sie mir gleich. Erstens, ganz simpel ausgedrückt, du hast ausgeholt, wie sein Vater heißt. Das wusste ich nicht mal. Also Assad, der Typ, der Syrien geruled hat, dieses Land neben Iran, was viel mitverantwortlich war für das, was zum Beispiel auch in Israel passiert ist, weil da einfach die ganzen Waffen durchgegangen sind. Und scheinbar ist der Typ bezahlt gewesen von Iran. Der Typ ist jetzt weg, der ist geflüchtet, weil einfach Terrorgruppen so lange Städte eingenommen haben, bis sie ihn eingenommen haben und er weggerannt ist. Das ist so ganz basic TLDR, was passiert ist. Und er ist nach Moskau, nach Russland geflüchtet und macht jetzt dort eine Klinik auf. Nee, Spaß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er da macht, aber
wie kommst du denn darauf?
Ja, weil er ist doch Dr. Assad.
Augenarzt,
ja, genau.
Er wird ein sehr gebildeter Mann auch, ja. Also
genau, der einzige syrische Flüchtling, der tatsächlich Arzt ist, ist aber nach Russland geflüchtet.
Ja, das hat er jetzt gesagt. Ich distanziere mich in jeglicher Form.
Das ist ein Joke. Ich habe den Joke auf Twitter gesehen und ich fand den lustig. Wir können ihn auch einblenden jetzt hier. Natürlich ist der Großteil alles hochqualifizierte, ja, genau.
Absolut. Von der Universität von Damaskus. Hunderttausende, die deswegen sind ja unsere Universitäten jetzt auch so hervorragend besetzt in Deutschland.
Ich will kurz TLDR sagen, wie ich das mitgekriegt habe, bevor du mir eine Frage stellst. Erstens, ich kenne mich gar nicht aus.
Das ist doch meine Frage.
Ach, das war denn, okay, also pass auf, erstens,
ich kenne mich gar nicht aus. Ja, meine Frage ist, du warst in den Emiraten, lass ich mir bitte einmal die Frage stellen, okay? Du warst jetzt in den Emiraten unterwegs, in verschiedenen Emiraten die letzten Tage. Und meine Frage wäre, das sind ja arabische Länder. Wie spricht man darüber? Was ist da passiert? Was haben die Leute gesagt?
Also erstmal, ich war in Abu Dhabi auf der Financial Week. Das ist so eine Finanzkonferenz, wo auch viel mit Krypto war, mit USDC, mit Circle, Coinbase war da. Und ohne Spaß, ich war in meinem Leben noch nie auf einer Konferenz. Da war auch die Bitcoin-Mina, ich war auch auf der Bitcoin-Konferenz. Ich war noch nie auf einer Konferenz, wo so viele Amerikaner da waren. Also es war Larry Fink von BlackRock da, es war Eric Trump, der Sohn von Donald Trump da. Es waren sämtliche Executives von Circle, von den ganzen Banken. Es war mehr gefühlt eine amerikanische Konferenz, als dass es irgendwas mit keine Ahnung, arabischen Ländern zu tun hatte. Jedenfalls war ich auf dieser Konferenz und vorher war Formel 1 und da war auch jeder Weltstar. Brad Pitt ist da rumgelaufen, weil er irgendeinen Film gedreht hat, den hat man da gesehen und sonst wer. Man hat gar nichts mitbekommen. Also wirklich null. Als wäre nichts passiert. Als wäre einfach ein weiterer Dienstagvormittag passiert. Außer auf Twitter, ich sehe die Schlagzeilen. Lustigerweise, ich war beim Friseur, als diese Schlagzeile gekommen ist. Und mein Friseur ist Syrer. Und er war natürlich besorgt, weil seine Familie seit 3 Tagen, weil sie das Internet und Mobilfunk ausgestellt haben, nicht mit ihm kommunizieren konnte. Und er hat sich um seine Mutter gesorgt. Er hat dann natürlich mitbekommen, oh, alles gut, die Terroristen sind zwar rein, haben aber niemanden getötet, die haben einfach nur eingenommen. Und ich habe ihn gefragt, hey, warum? Weil ich kannte mich nicht aus, Philipp. Und wir können ja hier im Laufe des Gesprächs erörtern, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, weil die Quelle ist mein Friseur. Keine Ahnung, ob der sich so gut auskennt. Aber er meinte, also basically, Syrien und Assad sind finanziert von Russland, Iran und China. Hat er gesagt. Assad ist dafür da, damit Iran quasi so eine Achse des Bösen oder wie auch immer sie das nennen hat, damit sie da ihre Waffen und Geld und was weiß ich sonst was bis rüber nach Israel durchschieben können und den, keine Ahnung, Mittleren Osten versuchen besser zu kontrollieren. Syrien ist aber auch ein sehr, sehr armes Land. Also der Großteil der Bevölkerung leidet darunter, dass Assad, keine Ahnung, Milliarden im Jahr kriegt und sonst was damit macht, aber alle anderen arm sind. Und da gab es ja auch Krieg, deswegen haben wir so viele Flüchtlinge. Es ist ja unsere Verantwortung auch, obwohl wir da nicht beteiligt waren als Deutschland, indirekt wahrscheinlich eher. Man kann da diskutieren, argumentieren, wie auch immer. Lustigerweise, ich saß mit einem Reporter von Bloomberg, sehr netter Mann an einem Tisch, und er hat mir gesagt, hey, aber die Reparaturen und keine Ahnung. Also es gibt ja immer irgendwie eine Erklärung, warum es Deutschlands Verantwortung ist. Wie auch immer. Wer ist damals nochmal in Syrien einmarschiert? Das war Amerika, oder?
Ja, ich dachte vorher an Afghanistan, da waren es als erstes die Russen, dann haben die USA die Mujahedin mit Boden-zu-Luft-Raketen ausgestattet, dann konnten sie die russischen Helikopter abknallen. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, man muss einfach mal verstehen, dass Syrien ein Land ist, das das Interesse vieler anderer Großmächte weckt. Zum einen der Iran natürlich, zum anderen die Russen. Das ist der Grund, der Iran und
Russland.
Aber
warte, war Amerika in Syrien? Waren amerikanische Soldaten dort und haben für Unruhe gesorgt oder nicht? Oder liege ich falsch?
Also sind jetzt gerade eben, während wir drüber reden, sind amerikanische Soldaten in Syrien, die haben eine eigene Basis dort und sie haben schon eigenes Gebiet eingenommen. Und zwar, das ist natürlich reiner Zufall, die Ölfelder in Syrien, die sind im Süden von Syrien, dort sind Ölfelder, und die Amerikaner sind sehr besorgt darum, dass dieses Öl auch bei den richtigen Leuten landet, nämlich bei ihnen. Und deswegen haben sie gesagt, sie möchten auf jeden Fall mal den südlichen Teil der Ölfelder demokratisieren, bring democracy, und halten dort zum einen Truppen, eine Basis. Ich glaube, es sind aktuell 2700 Mann, die da unten stationiert sind. Die Russen übrigens jetzt gerade auch noch, haben auch noch eine Basis dort. Dann haben wir Israel. Israel hat eine, laut Netanyahu, sogenannte Pufferzone dort reingemacht. Wir können es gerade mal kurz einblenden. Netanyahu hat sich dazu geäußert, was er sich vorstellt, das Projekt Syrien jetzt. Er sagte, this leaves many new opportunities. Also es gibt viele neue Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnet haben für Israel in Syrien. Wir blenden es gerade mal ein.
This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found.
Ja, kurz mal hier zur Erklärung, um was geht's hier? Die Golanhöhen sind ja damals das ist der Sechstagekrieg gewesen, als mehrere arabische Länder Israel angegriffen haben. Israel hat das verteidigt, hat, wenn man so möchte, nachher den Krieg auch gewonnen und hat die Golanhöhen zwischen Syrien und Israel eingenommen und hält diese besetzt. Und jetzt haben sie sich einen noch größeren Teil genommen. Das ist quasi sofort passiert, nachdem Assad geflüchtet ist nach Moskau, dass sie gesagt haben, wir brauchen eine Pufferzone. Also eine Zone, demilitarisierte Zone, was nicht ganz richtig ist, weil sie ist ja militarisiert, aber halt von der IDF, also Israeli Defense Forces, und haben dieses Stück jetzt genommen. Netanyahu sagt, das ist nur temporär, also wir werden das nur eine kurze Zeit halten. Die Zeit wird es zeigen. Ich bezweifle, dass das nur temporär sein wird. Ich bezweifle auch, dass die Amerikaner dort irgendwie rausgehen werden, sondern die werden sich weiterhin die wichtigen Rohstoffe dort sichern. Dann haben wir die Kurden oben, Kurdengebiet am oberen Teil. Das hatten die vorher schon. Also das war ein Teil, den Assad während seiner letzten Monaten der Herrschaft jetzt auch nicht mehr zurückerobern konnte. Er hatte ungefähr 3/4 des Landes und 1/4 waren zum Teil Kurdengebiet und ein weiterer Teil waren Milizen von Al-Qaida, von ISIS und der sogenannten HTS-Miliz. Du sagtest vorher Terroristen. Ich würde dem per se auch zustimmen, aber die Medien beispielsweise, wenn wir uns die Tagesschau anschauen, lieber Kian, ich lese dir gerade mal vor, wer ist der Mann, der Assad stürzte, schreibt das ARD hier, nach dem Sieg der Islamisten in Syrien könnte er der neue starke Mann werden, Muhammad al-Cholani, Chef der islamistischen HTS-Miliz. Wie radikal ist er und welche Pläne hat er für Syrien? Ja. Und wenn wir jetzt mal sehen, wie dieser Mann dargestellt wird, ja, der gibt sich jetzt auch liberaler, der spricht dafür, wir wollen keine anderen Religionen angreifen. Es wurde aber bereits jetzt, glaube ich, 4 Tage die Scharia ausgerufen unter der HTS-Miliz, aber die geben sich erstmal noch so, dass sie sagen, die christliche Minderheit, das sind immerhin 10% des Landes, die Jesiden beispielsweise und andere Religionen, also andere Ausprägungen des Islam innerhalb Syriens, die seien nicht gefährdet, die dürften weiterhin so leben, wie sie wollen. Ich würde sowas in Frage stellen und ich würde auch in Frage stellen, ob das der neue starke Mann ist und der Milizführer oder der Rebellenführer, wie man jetzt gerne sagt, denn US Embassy of Syria, also die US-Botschaft, das ist hier ein Originalpost, den wir gerade mal einblenden. We remain committed to bringing the leading AQS figures in HTS to justice. Und was wir hier sehen, ist der gleiche Mann. Der hat sich jetzt einfach nur eine andere Frisur gemacht und seinen Bart ein bisschen mehr gestutzt, war wahrscheinlich beim Barber. Ich weiß, vielleicht hatte der auch wie du einen syrischen Barber. Und hier sehen wir Muhammad al-Jalani, Rewards for Justice, also Kopfgeld für Gerechtigkeit. 10 Millionen Dollar Kopfgeld, ja, also Kopfgeld, damit du ihn findest. Ja. Also damit er gefunden werden wird, die Amerikaner haben davor 10 Millionen Dollar auf seinen Kopf, auf sein Finden ausgesetzt, weil sie sagen, das ist ein Terrorist, der für Al-Qaida, für den ISIS gekämpft hat, sich dann getrennt hat, um seine eigene Gruppe aufzunehmen und der jetzt reinkommt und jetzt die Medien, weil sie sagen, der schlechte Assad, das ist der Schlechte, ihr sollt alle wissen, das ist die Meinung, Assad ist furchtbar, Assad ist ein Schlechter und die Leute, die ihn befreit haben, ja, das sind jetzt Rebellen, sie haben sich dagegen aufgelehnt. Ja, aber diese Rebellen sind Terroristen und zwar radikal-islamistische Terroristen und deren Führer Muhammad al-Jawlani, auf den ist ein 10 Millionen Dollar Kopfgeld ausgesetzt. Da muss ich mich schon fragen, also ich sehe hier aktuell niemanden Gutes irgendwie, der jetzt kommt und den nur Schlechten wegmacht. Das hier gibt es keine guten Spieler.
Das Ding ist, ich kannte weder Assad richtig, habe mich weder mit Syrien vorher beschäftigt, noch diesen neuen Typen. Ich habe nur mitbekommen auf Twitter, dass dieser Typ wohl eindeutig ein Terrorist war oder als Terrorist klassifiziert wurde oder seine Gruppe. Ist interessant, dass es jetzt plötzlich nicht mehr ist, aber Menschen können sich ja ändern. Wer weiß, ich will jetzt, also wenn der ARD das sagt, dann wird das wohl stimmen, ne? So läuft die Welt.
Ist ein Wohltäter.
Worauf ich hinaus? Genau, er ist jetzt Wohltäter geworden. Die Menschen in Syrien sind auf jeden Fall glücklich darüber, aber sie sind weniger, glaube ich, glücklich darüber, wer auch immer jetzt da ist, sondern einfach nur, dass Assad weg ist. So habe ich das zumindest verstanden. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, diese Terroristen haben ja die Städte eingenommen, ohne Menschen zu töten. Das ist schon mal etwas Positives, würde ich sagen. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, und das wie gesagt, das hat mein Friseur gesagt, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, aber du kennst dich vielleicht ein bisschen besser aus. Er hat gesagt, Assad wurde finanziert von Iran, von Russland, weil sie das als Macht einfach Struktur gebraucht haben. Jetzt ist aber das Ding, dass wohl angeblich zu viele syrische Flüchtlinge in die Türkei geflüchtet sind und die EU, weil die da jetzt ja auch so langsam Probleme mit hat und Deutschland und so weiter gesagt haben, hey Leute, Migrationsfrage ist schon interessant für uns, jetzt wohl mehrere Millionen Flüchtlinge in der Türkei festgesteckt sind, syrische Flüchtlinge, und die Türkei gesagt hat, hey, wir haben da keinen Bock drauf. Das passt uns nicht, die sind kriminell hier, weil es ja meistens aus Syrien auch nicht die Leute sind, zwangsläufig, die jetzt wirklich das beste Leben dort haben, die da flüchten, sondern eher Leute, die vielleicht auch dort kriminell geworden sind. Teilweise natürlich nicht, man weiß es nie, man kann es und sollte es auch nie generalisieren. Aber mein Friseur meinte, die Leute, die geflüchtet sind, diese Millionen, sind halt nicht pro Assad gewesen, sondern eher kontra. Das heißt, Assad war erfreut darüber, dass sie abgehauen sind. Das hat so ein bisschen seine Probleme reduziert. Der türkische Präsident Erdogan war natürlich upset und hat gesagt, hey, yo, nimm deine Leute zurück. Assad hat angeblich wohl gesagt, nö, mach ich nicht, will ich nicht, weil wenn ich die zurücknehme, habe ich selber Probleme hier. Und dann hat wahrscheinlich Erdogan, also so hat das mein Friseur gesagt, gesagt, okay, dann schicke ich meine Leute. Und dann haben sie Stadt für Stadt eingenommen und hat gesagt, Assad, mein Lieber, wie sieht's aus? Willst du deine Flüchtlinge zurück? Und Assad hat gesagt, ich kann das nicht machen. Und dann hat Erdogan gesagt, okay, dann komme ich nach Damaskus. Und dann ist jetzt wohl Erdogan finanziert oder Türkei finanzierte Milizen, die jetzt Syrien eingenommen haben, wohl friedlich und wohl zu einem besseren. Aber das ist so, wie ich das mitbekommen habe, Philipp.
Also ich weiß nicht, ob das so einfach ist, dass das quasi eine Flüchtlingsfrage war. Ich meine, es gibt hier wichtige Einflussgebiete und ich meine, es gibt ganz unterschiedliche Interessen. Und Erdogan wird ja von der russischen und der chinesischen Seite jetzt gerade als Verräter gesehen. Warum? Weil er scheinbar sich mit Israel und Amerika zusammengetan hat, um überhaupt den schnellen Vorstoß der HTS-Rebellen zugelassen zu haben.
Aber ist das bestätigt? Das war meine Frage, ob mein Friseur da recht lag, dass die Türkei diese Leute finanziert hat oder dahinter steckt.
Also das ist auf jeden Fall der Vorwurf, dass die Türkei diese Leute, unter anderem die HTS-Rebellen finanziert hat. Und wenn du dir auch mal auf der Karte, wir blenden die gerade mal ein, hier steht auch von der NZZ, Rebellen überrollten Assad-Truppen. Und da sieht man ganz oben in dunkelblau im Norden, das ist das türkische Einflussgebiet. Dann ist in gelb auch im nordöstlichen Teil das kurdische. Und das ist ein großes Einflussgebiet. Die Türken und die Kurden sind wiederum verfeindet. Die Türken wollen die Kurden rausdrängen aus diesem Gebiet. Die Türken haben als erstes mal die Kurden als Feind, die Kurden wiederum die Türken als Feind. Dann hast du Israel vom Osten her mit der Sicherheitszone, diese Pufferzone, die sie einbauen wollten. Dann hast du unten Jordanien dran. Also ich glaube schon, Kian, dass da definitiv was dran ist, dass Erdogan hier ein Major Player ist. Und ich glaube auch, dass
aber warum, sorry, wenn ich dich unterbreche, warum sagst du, es ist nicht aufgrund der Flüchtlingsfrage? Weil klar, es ist im Interesse von Amerika und Israel auch, dass das jetzt so zerfällt. Aber wenn das wirklich Erdogan war, der wird das ja nicht für Amerika oder Israel gemacht haben, sondern vielleicht wirklich, weil er gesagt hat, yo, das ist zu viel mit den Flüchtlingen. Die EU nimmt sie nicht mehr an. Ich sitze jetzt hier drauf, weil das Land einfach halt da positioniert ist, wo es ist und die halt da drüber kommen. Mhm. Und ich will die nicht mehr. Und mir reicht's jetzt mit diesem Typen.
Also ich glaube, dass dadurch, was jetzt passiert ist, die nächste Flüchtlingswelle ausgelöst wurde. Und ich gebe deinem Friseur, Grüße gehen raus an den Friseur von Kian, ich stimme da durchaus zu, dass diese Leute, die damals geflüchtet sind, nicht die Freunde von Assad waren. Deswegen siehst du jetzt ja gerade auch, also ich könnte dir aus Stuttgart nur Stories erzählen, da sind die gestern tausende Leute über den Weihnachtsmarkt marschiert, da musst du nur in die Gesichter der Deutschen, die dort mit ihren Kindern waren. Die waren erfreut, ist, glaube ich, das falsche Wort, die waren höchst verängstigt. Ja, da wurden irgendwelche arabischen Parolen skandiert, natürlich neben dem allgegenwärtigen Allahu Akbar, von tausenden Leuten mit syrischer Flagge über die Weihnachtsmärkte laufen. Ja, das ist einfach nur an sich ein weiteres Symbol, wer hier regiert bei uns. Aber
Ich glaube, das ist nicht so dramatisch, weil die zelebrieren das, aber die zelebrieren das halt auf einem Weihnachtsmarkt, was halt kulturell relevant.
Und es sind Tausende.
Genau, es ist kulturell relevant für ein christlich-demokratisches Land eigentlich, was Deutschland ja ist. Und es ist einfach der falsche Ort, um so etwas zu zelebrieren. Und dann arabische Parolen, weil Allahu Akbar bedeutet ja einfach nur Gott ist groß, das ist ja eigentlich nichts Extremistisches, aber das genau. An einem Weihnachtsmarkt zu 1000 Mann, wo dann irgendwelche deutschen Leute sind, die doch nie was davon gehört haben, das ist halt einfach read the room, so bro, what the fuck.
Also ich glaube, die haben das wahrscheinlich in Deutschland schon öfters gehört, weil die Parole sehr oft zu hören ist, aber die Leute, die Deutschen, die jetzt hier zuhören, ihr werdet es gesehen haben in den Nachrichten und auch so auf Social Media in Berlin, Tausende, Stuttgart, Schlossplatz komplett voll und so, ja. Ich will damit einen anderen Punkt machen, mich nicht darüber beschweren oder so, es ist jetzt einfach so und so haben wir es ja auch gewollt, sondern das sind die Leute gewesen, die vor Assad damals geflüchtet sind. Das ist ein krasser Bürgerkrieg gewesen mit circa 300.000 Toten. Wenn man sich die Städte von Homs und Aleppo anschaut, die sind verbombt worden. Ähnlich wie in der Ukraine eigentlich, wie Mariupol beispielsweise oder wie Berlin oder Dresden im Zweiten Weltkrieg. Also wirklich, da sind nur noch die Skelette der einzelnen Gebäude da, keine Wände mehr. Du kannst da durchschauen, da ist einfach nur noch Betonwüsten und Trümmer dort. Also das ist ein furchtbarer Krieg, der geführt wurde und Assad ist bestimmt auch nur an der Macht geblieben, wegen den Russen, wegen auch chinesischer und iranischer Förderung dort, die dann einfach in den in den letzten Wochen so massiv zusammengebrochen worden sein muss. Und ich meine auch, da müssen irgendwelche Deals geschlossen worden sein, Kian, weil ein Land, das vorher über Jahre kämpft und auch die Rebellen zurückdrängt, das zerfällt nicht in 12 Tagen plötzlich. Dann kommt noch ein Rebellenangriff und alle rennen plötzlich weg. Ja? Also so ist es ja. Die haben einfach, es sind kaum Schüsse. Es gab schon Kampfhandlungen. Es gab auch 2, 3 Bombardierungen der Russen. Es gab ja jetzt auch Bombardierungen der Amerikaner. Die letzten Tage, wahrscheinlich heute auch, während wir sprechen, die Amerikaner bombardieren, die Israelis bombardieren. Und zwar jeder bombardiert seine Zwecke. Die Amerikaner bombardieren scheinbar ISIS und Al-Qaida, bombardieren somit ihr eigenes Investment. Aber die Israelis bombardieren für sie relevante Stellungen. Das ist jetzt wirklich ein Spielball aktuell. Und mir kommt es so vor, als wird dieses Land gerade aufgeteilt. Ja, und das ist das Ganze, was mich immer so ein bisschen stört, ist diese Verlogenheit dahinter. Das wird gemacht wegen dem Schlechter, ja, der Schlechter, der Barbar, der furchtbare Diktator Assad. Darum ging es noch niemals irgendeinem Land. Das ist denen, das sage ich euch, völlig scheißegal. Es war ihnen scheißegal, als Saddam Hussein damals mit der Baath-Partei im Irak an die Macht gekommen ist. Da hat Donald Rumsfeld ihn getroffen. Gibt's ein ganz bekanntes Video, ist auch noch offiziell abrufbar. Donald Rumsfeld, Handshake mit Saddam Hussein, sitzen sie da, besprechen, was sie zusammen machen können. Irgendwann haben sie ihn fallen gelassen. Dann hieß es, der furchtbare Diktator Saddam Hussein, der muss weg und wir bekämpfen den jetzt. Und dann ist man eingefallen auf Basis einer reinen Lüge. Das ist geschichtlich heute so belegt, dass Saddam Hussein am 11. September beteiligt war. Also als die Flugzeuge in den meistbewachten Luftraum der Welt in New York reingeflogen sind, in die Twin Towers. Dann die Lüge, dass er Massenvernichtungswaffen hatten, die Lüge, dass er Nuklearwaffen hatte. Das ist alles komplett falsch gewesen. Es wurde nie etwas gefunden. Dann hat man über 1 Million Zivilisten massakriert damals, als man in den Irak eingefallen ist. So, dieses Land ist heute viel destabilisierter als noch unter Saddam Hussein. Kian, dann haben wir Libyen, Muammar al-Gaddafi. Muammar al-Gaddafi kann man auch halten von diesem Mann, was man will, aber der wurde hofiert. Ich erinnere mich noch, Berlusconi, damaliger Präsident von Italien, hat seine Zeltstadt ihn aufbauen lassen in Rom. Der konnte sich da geben, wie er wollte. Der ist international hoch angesehen gewesen. Der hat vor der UNO gesprochen, vor den Vereinten Nationen gesprochen. Und irgendwann hat man gesagt, der muss gehen, das ist ein furchtbarer Machthaber. Und dann kamen wieder die Storys, das ist ein schlechter. Dieser Mann, die Ausbildung von jeglichen Leuten in Libyen war komplett kostenlos. Die haben so gut wie keine Steuern gezahlt. Die hatten so gut wie keine elektrischen Rechnungen zu zahlen. Den Libyern selbst ging es sehr, sehr gut unter Muammar al-Gaddafi. Er endete dann mit mehreren Schüssen, Stichen in seinem Körper und einem Stahlrohr, das ihm und in sein Rektum geschoben wurde, kurz bevor er dann elendig verreckt ist. Ja, ich will nicht sagen, dass dieser Mann gut war. Aber was hier passiert ist, man destabilisiert Länder. Die sind dann komplett am Arsch. Und es geht den Menschen in diesen Ländern danach noch deutlich schlechter als unter den Diktatoren, die sie geführt haben davor. Kian, und da meine Frage jetzt an dich. Man sieht immer diese furchtbaren Diktatoren, alles furchtbar, die müssen weg. Und dann, die Leute jubeln, sie sind befreit, Freiheit, Freiheit, Demokratie, juhu. Und jetzt, wenn man danach schaut, geht es diesen Ländern noch viel, viel schlechter als während der Herrschaft dieser Diktatoren. Man weiß nicht mal mehr, wer dort an der Macht ist. Weißt du, wer aktuell gerade im Irak an der Macht ist oder wer in Libyen in der Macht ist?
Ich habe keine Ahnung, aber ich beschäftige mich auch nicht viel damit. Aber ich glaube, Irak ist auch unter Kontrolle von jemandem, der finanziert ist vom Iran, oder? Das ist die Behauptung zumindest.
Ich würde sagen, Amerikaner oder Iran, weil die Amerikaner haben sicher geschaut, dass sie jemanden, der ihnen gegenüber wohlwollend ist, eingesetzt haben, nachdem Saddam Hussein weg war.
Das Ding ist, also meine Meinung zu dieser gesamten Region, die Region ist ja unglaublich instabil. Und der Grund dafür ist, dass einfach Leute in Positionen sind, ähnlich wie bei uns. Wenn man in unsere Regierung guckt, wenn du dir anschaust, was Deutschland für eine Wirtschaftsmacht eigentlich war oder ist auch noch nach wie vor, drittgrößtes Land vom BIP her, super Land, aber dann hast du einen Wirtschaftsminister, der einfach vorher Kinderbuchautor war und eine Außenministerin, die Englisch schlechter spricht als ich in der Grundschule. Und dann fragst du dich halt, okay, wie kann das sein? Und andere Leute fragen dich, ich bin auf der Finanzkonferenz in Abu Dhabi und ich sag's, ja, wir haben diesen Podcast und dann sagen sie, warum hat Deutschland so, also das Ding ist, die Leute, die mich das fragen, die fragen wirklich ernsthaft, die sagen, Kian, warum hat Deutschland Menschen in politischen Positionen als Außenminister, die Kompetenz nicht haben? Und ich sag, ich kann es dir nicht sagen, die Leute haben es gewählt, Demokratie. Und also, ich glaube ja, dass die es gut meinen. Das ist ja das Problem. Ich glaube nicht, dass Habeck oder Annalena Baerbock es in irgendeiner Weise schlecht meinen. Aber einfach, wenn du jemanden, der kein Hausmeister ist vorher, in eine Rolle packst, wo er dann plötzlich kein Verteidigungsminister ist, dann wird er halt einfach Dinge machen, die dumm sind. Also die keinen Sinn ergeben und die wirklich auch dem Land schaden. Und er macht das dann nicht bewusst und er gibt vielleicht auch sein Bestes, aber er ist einfach nicht, also du willst nicht, dass ein Hausmeister der Verteidigungsminister ist. Einfach mal ein fiktives Beispiel, nicht, dass es der Fall ist, aber damit ihr versteht, was ich meine. Und ich werde diese Frage gestellt. Und das Gleiche, wenn wir uns das anschauen, die Leute, also die ganzen Diktatoren, die da in der Macht waren, teilweise ein Gaddafi, das ist mit Abstand bessere Personen, die das Land führen können. Und es ist auch wahrscheinlich nicht gut, dass dieser Typ an der Macht ist, aber es gibt dann irgendwelche geopolitischen Interessen, warum der da irgendwie platziert wurde oder der neue Typ, wie gesagt, Assad ist dann cool mit dem und der will aber das und der braucht das Land dafür und Assad kassiert ganz viel Kohle und es ist vielleicht ganz nützlich, dass man ihn da rein platziert. Vielleicht ist Assad auch gar nicht so ein schlechter Typ, aber wird gezwungen. Ich weiß es nicht, mir ist es auch egal. Am Ende des Tages können wir ja nur feststellen, was der Output ist. Und der Output ist ganz viel Leid und Schmerz bei den Menschen, bei der Bevölkerung, viel Armut durch korrupte Regierungsoberhäupter, die im Interesse ausländischer, ich wollte schon sagen Unternehmen, aber Länder agieren, nicht für ihr eigenes Land, für ihre Bevölkerung. Und das ist halt das, was wir da sehen. Und ob jetzt der eine, der für XY arbeitet, dann platziert wird von jemandem, der dann aber für ABC arbeitet, ob das jetzt besser für sein Land ist, das ist dann wieder die andere Frage, die ich mir auch halt nur so stelle und nicht beantworten kann. Und ich finde es halt schade, es fehlt an charismatischen Führungspersonen, die in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen und wo es auch zugelassen wird. Weil diese ganzen internationalen Interessen und Mächte, die dann, und ich hab gesehen, Israel ist auch mit Panzern nach Syrien reinmarschiert und Amerika ist drin und jeder hat irgendwie jetzt, hat einen Fuß drin, weißt du? Jeder will so seinen großen Zeh mindestens drin haben. Das hilft ja dem Land am Ende nicht, sondern es ist so ein, man, alle ziehen irgendwie. Da ist so ein Typ in der Mitte des Raumes und alle ziehen so an seinem Shirt. So einer zieht in die Richtung, der andere zieht in die und am Ende ist es halt nicht gut für ihn. Und das ist halt schade für die Bevölkerung. Ob das jetzt wieder eine weitere Flüchtlingswelle auslöst wird, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Leute sind jetzt happy, also die Leute zelebrieren ja. Scheinbar ist wer auch immer jetzt da, kommt besser fürs Land. Und wenn das hoffentlich einfach dazu führt, dass das Land besser geführt wird, damit die Menschen in einer Gesellschaft, was ja eigentlich der Zweck einer Regierung sein sollte, eine Gesellschaft zu schaffen, in der man leben möchte, dass die Menschen dort leben wollen.
Ja, also ich würde das zumindest mal in Frage stellen anhand einfach der Beispiele, die wir hatten. Wir hatten den Irak mit Saddam Hussein aufgelistet, wir hatten Libyen, wir könnten weitermachen. Ich habe das ja schon oft gesagt, meine Frau ist Tunesierin.
Ja, aber Philipp, eine Sache ganz kurz, ich muss noch eine Sache sagen, weil die mich wirklich stört. Du kennst ja diese ganzen Leute, die auf Social Media sagen, Menschenrechtsverletzungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das sind ganz böse Diktatoren. Hier gibt's keine Frauenrechte. Leute, in welchem Film lebt ihr? Habt ihr zu viel ARD geschaut oder guckt ihr zu viele Zahlen an, die von der Open Society Foundation von George Soros finanziert sind? Wenn du hier nach Dubai kommst und in der Mall aufs Klo gehst, dann ist das Frauenklo direkt an erster Stelle. Das ist eine Sache, die mir übrigens in Europa aufgefallen ist. In Europa, in Deutschland, in Zürich, überall ist meistens das Männerklo erst da. In Dubai ist überall das Frauenklo erst da, damit die Frauen gar nicht so weit laufen müssen. Als Frau hast du hier gefühlt mehr Sicherheitsvermögen, weil du das Gefühl hast, mich kann hier keiner was, weil die Polizei ist auf meiner Seite, die Männer benehmen sich hier, als in Deutschland teilweise. Wirklich, fragt das Frauen. Fragt mich nicht das.
Ohne Frage.
Fragt das Frauen. Also erstens das, Menschenrechtsverletzung. Das kommt immer von Leuten, die noch nie in ihrem Leben einmal da in diesem Land waren und sich dann irgendwelche Statistiken anschauen von tatsächlichen NGOs, die tatsächlich indirekt von der Open Society Foundation finanziert sind. Wenn du einmal in diesem Land warst, dann bitte ich dich, sprich doch mit den Gastarbeitern. Die sind glücklich darüber. Die sagen, ich bin froh, in Dubai arbeiten zu dürfen und nicht in Pakistan, Indien, Syrien oder sonst wo. Die freuen sich darüber, die sagen, es ist ein Privileg, hier zu sein und Geld in die Heimat schicken zu können. Jeder Einzelne. Ich habe noch nie eine Person gesprochen und ich spreche mit diesen Leuten, weil ich diesen Leuten auch Tipps gebe, die das Gegenteil sagen. Aber man liest dann Menschenrechtsverletzungen. Ja, irgendein Unternehmen von einem Subcontractor hat Leute schlecht behandelt. Ja, das ist sicherlich die Schuld von der Regierung. Nein, ist es nicht. Und wenn wir uns zurückerinnern, damals in Iran, 1978, was ist damals passiert? Ah, der Schah, der König, Menschenrechtsverletzungen. Der ist ganz böse, dieser böse Diktator, der so viel Geld hat und 10.000 G-Klassen bestellt. Der muss jetzt weg. Der ist weg. Und was ist jetzt? Ah, tatsächlich Menschenrechtsverletzungen. 3 Millionen Menschen, die protestieren. Frauenrechtsverletzungen. Frauen, die sterben. Das hat der vorher nicht gemacht. Jetzt werden Protestanten nicht zu Hunderten, sondern zu Millionen teilweise unterdrückt. Aber der vorher, Menschenrechtsverletzung, ich habe da Statistiken gesehen. Das sagt aber ARD. Wie verblendet kann man sein? Also meine Meinung wirklich, das kann ich auch so offen sagen. Ich lebe ja in diesem Land. Ich lebe in Dubai seit 4 Jahren. Ich kriege alles selber mit. Es gibt keine Bullshit-Influencer-Verträge. Noch nie kam irgendwer zu mir und gesagt, Kian, kannst du mal bitte so ein bisschen positiver über uns reden? Wir haben es echt nötig. Im Gegenteil. Ich bin dankbar, ihr leben zu können. Und letztens habe ich so ein Reel über den Nationalfeiertag gemacht, Philipp, wo ich wirklich einfach nur meine Dankbarkeit ausdrücken wollte, weil es cool war, es war episch. Da sitzt der Scheich von Dubai und sagt vor weiß nicht wie vielen Jahren, hey, wird gefragt, warum willst du, dass alles groß wird? Und er sagt, ja, warum nicht? Und dann boom, sieht man, wie alles big wird und wie man hier lebt mit einer Lebensqualität, wie man sie sonst nirgendwo hat. Und dann sitzen irgendwelche Kinder irgendwo, Dubai Menschenrechtsverletzung, ich finde ja jedes Video von Hass gut, aber dieses eine Video, Dubai ist ja böse, das habe ich so bei ARD und ZDF gesehen. Nein, hast du nicht, komm mal ins Land, ich lade dich ein, lass uns gerne einen Podcast zusammen aufnehmen, lass uns gerne zu den Gastarbeitern zusammen hinlaufen, es aufnehmen und schauen, wo die Menschenrechtsverletzungen sind. Und dann sitzen da Leute, die dann halt neidisch sind, ja, Hoss ist eigentlich so ein Typ, der redet eigentlich immer Dinge, die Sinn machen, aber das bei Dubai, da ist er sicherlich bezahlt für, als Agent. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Und wenn du dir die Frage stellst, warum alles, was ich sonst sage, Sinn ergibt, aber dann plötzlich das keinen Sinn ergibt, weil du hast ja Dinge von ARD gesehen, dann solltest du dir vielleicht die Frage stellen, ob es nicht vielleicht umgekehrt ist, dass das auch irgendwo aus einer guten Intention, aus Sinn kommt und du vielleicht auf der falschen Seite der Medaille bist. Und das ist, also deswegen, ich habe mich jetzt ein bisschen triggern lassen, weil es mich stört, diese Bullshit-Kommentare. Ich kann in jedem Land dieser Welt leben. Ich wähle es, hier zu leben, weil ich so eine gute Lebensqualität hier habe. Und dann lese ich Sachen über Menschenrechtsverletzungen. Bullshit. Ich sage euch, Bullshit. Und das Gleiche wurde in Vergangenheit bei Ländern genutzt, die vorher viel besser gelaufen sind. Dann sagt man, Menschenrechtsverletzung. Wir müssen in Unis demonstrieren. Oh, jetzt werden Frauen umgebracht. Ah, jetzt... wo sind jetzt die Leute, die damals demonstriert haben? Wo sind die jetzt? Menschenrechtsverletzungen, hä, was? Geh doch hin und kümmere dich doch drum, hä? Aber erstmal laut, Menschenrechtsverletzungen. Ja, jetzt haben wir jemand Neues. Jetzt gehen die da raus und töten die Leute? Der Typ hat vorher keine Leute umgebracht? Naja, egal, ich kümmere mich um das nächste aktionistisch wichtige Ding, weil ich bin ein Aktionist. Ich bin immer da, wo es jetzt cool ist, sich zu supporten für. Lächerlich.
Ich glaube, man, das... ist eigentlich, it goes without saying, das nicht zu vergleichen, die Länder, die wir gerade aufgezählt haben. Ich könnte jetzt auch noch, wie gesagt, Tunesien anführen. Meine Frau ist damals die erste gewesen, als Ben Ali, das ist der Präsident/Diktator von Tunesien gewesen, als der gegangen ist. Und da gibt es auch ganz bekannte Videos, da haben sie bei dem die Schränke aufgemacht. Da waren blockweise das Geld, das hat er nicht mal, der hatte also Flugzeuge voll mit Geld schon mitgenommen. Und einfach den Scheiß, den er gar nicht mehr brauchte, das waren immer noch wahrscheinlich 50 Millionen Dollar und Euros, die hat er da gelassen. Und da hieß es, dann haben die Leute gejubelt, ja, jetzt Demokratie in unserem Land, endlich. Und heute sagt die ganze Familie, in Retroperspektive, es ging der gesamten Wirtschaft damals deutlich besser, als Ben Ali da war, denn die jetzigen sogenannten demokratischen Führer, von denen mal der dran ist, die bereichern sich, also sie sind noch viel korrupter, als es die Familie um Ben Ali damals war. Und dieses Bild ist ein wiederkehrendes Bild. Ich meine, dass man das nicht mit Dubai oder Abu Dhabi oder anderen Emiraten vergleichen kann, wo die ganze Welt freiwillig hingeht. Da gehen sie hin und machen Geschäfte. Ja, und du hast ja von BlackRock gesprochen. Du hast Teilen der Trump-Familie, die dort waren. Die gehen alle dorthin, um sich dort zu beteiligen, weil dort die Wirtschaft boomt und weil es dort vorwärts geht. Das ist natürlich nicht zu vergleichen.
Nicht nur die. Jedes Land. Deutschland hat eine Botschaft in Abu Dhabi. Deutschland hat ein Konsulat in Dubai. Wenn du möchte gern, Heini, sagst, hier gibt's Menschenrechtsverletzungen, wie kommt's dann, dass der deutsche Botschafter hier ist? Meld dich doch mal bei ihm. Sag doch mal, hey, da gibt's Menschenrechtsverletzungen. Ihr solltet das prüfen. Warum ist der wohl hier? Warum ist die halbe verdammte amerikanische Delegation, ob's Biden oder Trump oder sonst wer ist hier? Warum machen die Geschäfte hier? Warum war der Kanzler von Österreich hier? Weil es hier so schlimme Menschenrechtsverletzungen gibt? Ich glaube nicht, dass Dubai oder die Vereinigten Arabischen Emirate vergleichbar sind mit einem Land wie fucking Libyen, Syrien oder Afghanistan.
Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, aber Kian, lass dich da bitte nicht so triggern, weil das ist ja Hanebüchen, also das ist ja, da kann ja jeder daherkommen und noch, ich kenne diese Argumente immer, aber das ist Argumente, Die Meinungen sind bei Menschen am stärksten, die am wenigsten Ahnung haben. Also wenn ich wenig Erfahrung habe, ist proportional gesehen zu meiner wenigen Erfahrung meine Meinung, die ich darüber habe, sehr, sehr stark. Das heißt, Leute, die waren noch nie dort, die erzählen dir dann, dass auf den Gerüsten irgendwie der Arbeiter, dem geht's irgendwie schlecht und
genau, sein Pass wurde geklaut, er wird gezwungen, in Dubai zu sitzen. Der arme Typ, er wird gezwungen, hier zu sitzen. Und guck mal, ich stimme dir absolut zu, Phipps. Sorry, ich lasse dich jetzt auch aussprechen. Ich wollte nur sagen, mich stört's, weil dann wird gesagt, Hoss, der redet ja immer so gute Sachen, aber hier hat er keinen Charakter und wird bezahlt. Bro, ich zahle Geld, um hier zu sein. Ich würde gerne Steuern hier zahlen, um hier zu sein. Es ist ein tolles Land. Punkt. Punkt. Und es liegt nicht, und ich setze meine Integrität und meinen Charakter über allem. Und ich kann in jedem Land dieser Welt sein. Ich habe genug Geld, ich könnte überall sein, ich könnte alle meine Autos mitnehmen. Ich muss nicht hier sein, ich bin gerne hier und ich bin dankbar, hier zu sein. Punkt.
Ja, und ich finde, das ist ein starkes Statement und da muss man sich auch nicht dafür schämen. Also sorry, ich sag auch, ich bin großer Schweiz-Fan und da jeder ein Kompliment sollte für den sein, der es sich verdient hat. Und wenn der Kian sagt, er feiert es und er fühlt sich hier sehr wohl, dann müssen die Leute auch nicht sagen, okay, das ist jetzt für mich genau sowas, aber einfach nur akzeptieren, dass er sich so fühlt. Das ist schon ein so unglaublich schwaches Argument. Das ist, wenn du irgendwas pro Russland sagst und du argumentierst es auch, dann heißt es sofort, russischer Propagandakanal, ihr werdet alle bezahlt vom Kreml. So wie wenn Wladimir Putin persönlich mit seinem Geldköfferchen rumläuft und sagt, ah, dieser Influencer da aus Deutschland, den zahle ich jetzt. Das ist kompletter Bullshit. Das Gleiche ist bei Dubai genauso. Die ganzen Influencer sind bezahlt von staatlicher Seite. Der Kian kriegt Geld. Wahrscheinlich hat er sich seine ganzen Autos nur leisten können, weil er nette Dubai-Posts macht, sondern Leute, das ist Bullshit.
Genau, warum ich? Warum denn nicht die ganzen anderen? Wo ist denn der Bugatti von den ganzen anderen Leuten, die nach Dubai gekommen sind? Das ist so lächerlich. Hä, wo ist deren Bugatti?
Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, der auch eingekriegt hat. Ja? Leute, das ist jetzt mal ein Gesamtrant gewesen. Assad ist gestürzt, ein weiterer Machthaber, die Zeit wird es zeigen. Ich bin nicht positiv gestimmt, weil ich glaube, das kann zu weiterer Destabilisierung. Es tut es jetzt gerade schon, du siehst es, jeder schmeißt gerade seine Bomben in dieses Land rein. Das ist völkerrechtswidrig, was hier passiert. Aber da scheißen sie alle drauf. Ja. Es geht ja jetzt nur darum, den Diktator zu stürzen, der so schlimm war zu seinen Leuten. Und ich sage euch, jedes Land hat nur Interessen. Denen ist Moral, Ethik, Menschenrechte, sowas von scheißegal, das muss man mal begreifen. Denen geht es nur darum, dass ihre Interessen in diesem Einflussgebiet durchgesetzt werden. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gesehen haben. Und schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze gefunden habt. Wir werden uns bald wiedersehen. Wir werden nämlich jetzt gleich morgen nochmal Podcast aufnehmen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich wünsche euch allen jetzt eine wunderschöne Woche. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.